Und etwas ganz, ganz Wichtiges ist auch noch, in der Wissenschaft reden wir von Wahrscheinlichkeiten größtenteils, nicht von Sicherheiten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es hier auch eine ziemlich große Meinungsverschiedenheit oder ein geringes Verständnis zwischen Politik und Wissenschaft geht, wo Politik gerne Sicherheiten hat und Wissenschaft nur Wahrscheinlichkeiten liefern kann. Und dementsprechend muss natürlich im Politischen die Politik im Endeffekt die letzte Entscheidung treffen. Aber es ist besser, man trifft die letzte Entscheidung auf Evidenz und Daten als nur auf Schall und Rauch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz. Und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Silvia Kritzinger. Sie forscht am Institut für Staatswissenschaften der Universität Wien zu Wahlforschung. Warum wir zur Wahl gehen, wie wir dort entscheiden, was uns beeinflusst, was nicht und wie die Wissenschaft stärker Entscheidungsgrundlage in der Politik wird. Diese Folge wurde gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit der Silvia Kritzinger. Sie ist Professorin für Methoden in den Sozialwissenschaften am Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien, Projektleiterin der Outnace-Studie, Gastprofessuren in England, Irland und Montenegro. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem auf politischem Verhalten, Wahlforschung, demokratischer Repräsentation und politischer Kommunikation. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Silvia, du bist eine Projektleiterin an der Outnace-Studie, das ist die National Election Study für Österreich, und du hast dich mit dem Wahlverhalten, also mit dem Verhalten von Wählerinnen und Wählern auseinandergesetzt. Warum gehen Menschen in Österreich wählen?
Wenn das so eine einfache Frage wäre, würde es uns ja nicht brauchen, sondern es ist immer wieder interessant, auch sich dynamisch anzuschauen, warum Menschen zur Wahl gehen. Oder eigentlich die viel interessantere Frage ist ja eigentlich, warum Menschen nicht zur Wahl gehen. Und wir sehen da ja über die Zeit hinweg ziemlich große Unterschiede. Also wenn man sich jetzt einfach mal so exemplarisch die 1950er oder 1960er Jahre herausholt, dann wird man relativ rasch feststellen, dass dort eigentlich zur Wahl gehen eine absolute Pflicht gewesen ist. Und die Wahlbeteiligung dort hat ja wirklich fast traumhafte Ausmaße aus heutiger Sicht angenommen, fast 100%, nicht ganz, weil es gibt immer Leute, die krank sind oder nicht im Land sind und so weiter, aber weit über die 90%. Und das hat sich über die Jahre hinweg ja sehr stark verändert. In letzter Zeit nimmt es zwar wieder etwas zu, aber ist trotzdem um einiges gesunken. Also interessiert es uns viel mehr, von warum gehen eigentlich die Menschen nicht zur Wahl, weil eigentlich ist es ja ihre Möglichkeit, ihre Repräsentanten für die nächsten 4 oder 5 Jahre auszuwählen, ihre Stimme zu verleihen. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Moment für die Bürger und Bürgerinnen in einer liberalen Demokratie, weil das wirklich der Moment ist, wo die Bürger und Bürgerinnen entscheiden.
Warum gehen Menschen nicht wählen?
Es gibt natürlich die ganz normalen, natürlichen Gründe. Man ist zu alt, man ist krank, man ist gerade nicht im Land, wobei natürlich mit der Briefwahl sich hier doch einiges geändert hat, obwohl nicht jedes Land hat eine Briefwahl. Also es gibt durchaus Länder, wo man eben vor Ort sein muss. Aber es gibt dann natürlich auch Personen, die einfach nicht politisch interessiert sind, die es einfach auch als nicht wichtig empfinden, die keine Partei haben, für die sie wählen wollen würden, also die einfach keine Repräsentationsmöglichkeit haben. Und das ist ein buntes Gemengenlage von Gründen, warum Personen nicht zur Wahl gehen. Das heißt, es wäre zu einfach zu sagen, wenn eine Person nicht zur Wahl geht, ist es aus bestimmten Gründen, zum Beispiel Desinteresse, sondern es können noch viele andere Gründe oder ganz andere Gründe der Grund dafür sein.
Wenn wir es auf die Menschen fokussieren, die wählen gehen, wie treffen Bürgerinnen und Bürger eine Wahlentscheidung?
Auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze und auch wirklich unterschiedliche Beweggründe, wie man eben Wahlentscheidungen trifft. Einerseits kann es durchaus passieren, dass ich eine starke Identifikation mit einer Partei, mit einem Kandidaten, einer Kandidatin habe und dass ich die unabhängig von irgendwelchen politischen Positionen oder Präferenzen einfach wähle. Ich habe immer für eine bestimmte Partei gewählt, also wähle ich die wiederum, und der Kandidat ist mir sympathisch, also wähle ich den Kandidaten wiederum. Der eher rationale Zugang ist, dass man wählt, und zwar, dass man jene Partei oder jeden Kandidaten, Kandidatin wählt, zu der man inhaltlich am nächsten steht. Das heißt also, jene Partei, die meine inhaltlichen Positionen, sei es jetzt in Bezug auf Bildungspolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspolitik, Umweltpolitik am besten vertritt, diese Partei werde ich wählen, weil ich davon ausgehe, durch das, dass sie mein Mandat hat, dass sie dann meine Interessen während der nächsten 4 oder 5 Jahre im Parlament gut vertreten wird.
Wie unterscheiden sich denn die Faktoren in der Kurz- und Langfristigkeit? Wenn man zum Beispiel sagt, eine Kampagne, was ist die für ein Einfluss im Vergleich zu, ich wähle seit 20 Jahren SPÖ?
Also es gibt natürlich langfristige Faktoren, zum Beispiel sind langfristige Faktoren teilweise auch durch die politische Sozialisation bedingt, sprich aus welchem Elternhaus komme ich, wie haben meine Eltern, meine Verwandten, meine Freunde, mein Bekanntenkreis mich sozialisiert, also ist sicherlich ein sehr langfristiger Einfluss als solches. Aber das kann sich dann auch wieder verändern. Zum Beispiel, wo wir durchaus Brüche sehen, ist, wenn man zum Beispiel in einen neuen Freundeskreis kommt, weil man eben Arbeit wechselt oder weil man von der Schule in das Studium wechselt oder aber wenn man Wohnsitz ändert oder auch heiratet oder einfach sozusagen eine neue Familie sich auftut, dass man da auch dann merkt, dass die politische Sozialisation durchbrochen werden kann. Kurzfristig ist das dann durchaus sehr häufig der Fall, dass zum Beispiel bestimmte Themen, die einem gerade wichtig sind, die Wahlentscheidung als solches beeinflussen. Man denke zum Beispiel an die Wahl 2017 in Österreich oder aber die 2019er Europäischen Parlamentswahlen, wo durchaus unterschiedliche Themen wichtig gewesen sind für die Wähler und Wählerinnen in der Wahlentscheidung, während 2017 in Österreich sehr stark von Migrationspolitik und Migrationspositionen beeinflusst gewesen ist, war das 2019 bei bestimmten Gruppen sehr stark die Umwelt und das Klimathema. Also das sind dann durchaus kurzfristigere Faktoren, die darauf einwirken, wie man wählt. Da können Kampagneneffekte natürlich wirken, dass eben bestimmte Themen stärker in den Vordergrund kommen und diese Themen dann aufgegriffen werden. Aber manchmal ist es mehr eine Verstärkung als eine Veränderung der Wahlentscheidung.
Also eine Lupe sozusagen.
Man kann es als Lupe sagen, von wegen, ich habe schon eine bestimmte Position oder ich habe schon bestimmte Inhalte, die mir wichtig sind. Und durch die Kampagne wird hier die Salienz, also die Wichtigkeit dieses Themas nochmal unterstrichen, sodass mir das als Wähler, als Wählerin durchaus bewusster ist und ich dementsprechend dann dieses Thema heranziehe, um meine Wahlentscheidung zu treffen, sprich meine Repräsentanten auszuwählen. Also da kann durchaus eine Kampagne einen verstärkenden Einfluss haben. Aber dass ich jetzt, wo ich vorher die Grünen gewählt habe oder wählen wollte und danach die FPÖ wählen werde. Also solch große Veränderungen sind eher unwahrscheinlich.
Warum wählt man eine Partei nicht?
Weil wahrscheinlich die Positionen der Partei einem nicht behagen, weil sie sehr unterschiedlich sind von dem, was man gerne hätte, was sich in einer Demokratie, in einer Legislaturperiode umsetzen lassen würde. Gehe ich wiederum, wenn ich zum Beispiel sage, ich würde gerne strengere Migrationsgesetze haben und sozusagen das Asylwesen einschränken, dann werde ich wahrscheinlich für bestimmte Parteien kein Kreuzerl machen, weil die nicht meine Positionen als solches vertreten und umgekehrt natürlich auch.
Was sind denn Gründe, die vielleicht nicht so offensichtlich sind in einem Wahlverhalten?
Viele Personen sind sich manchmal ihrer tiefliegenden Ideologien natürlich nicht so bewusst als solches. Also, dass man ganz klar hervorgeht und sagt, von wegen, diese Politik, diese Position ist genau die, der Grund, wieso ich für eine bestimmte Partei gewählt habe, ist vielleicht vielen Personen als solches nicht so bewusst, sondern dass es mehr so, da reden wir jetzt in der Politikwissenschaft von Heuristiken, dass man eben dann so ein grundsätzliches ideologische, eine grundsätzliche ideologische Ausrichtung hat und die dann heranzieht, um bestimmte Parteien zu wählen.
Wie hat sich das Wahlverhalten verändert in den letzten 20 Jahren? Vielleicht nicht zurück bis in die 50er Jahre.
Obwohl, es ist schon spannend, in die 50er Jahre zurückzuschauen, weil sich aus den 50er Jahren heraus sich schon einiges verändert hat, wo eigentlich sehr wenig Dynamik im Wahlverhalten als solches vorhanden gewesen ist. Also da konnte man dann im Endeffekt schon im Vorfeld sagen, mehr oder weniger wie die Wahl ausgeht, da haben sich gerade ein paar Prozentpünktchen hin und her verschoben. Aber im Endeffekt, wenn man sich das anschaut, dann ist da relativ viel konstant geblieben. Und dann sind wir aber seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hier durchaus mehr Volatilität Variabilität, also Dynamik im Wahlverhalten, sprich das Wahlverhalten wird dynamischer. Von einer Wahl zur anderen kommen mehr diese rationalen Gedanken zum Vorschein. So von wegen, ich habe bestimmte Präferenzen. Welche Partei ist nun jene Partei, die diese Präferenzen am besten abbildet? Und das kann sich durchaus innerhalb von 4 oder 5 Jahren ändern, wenn zum Beispiel bestimmte Themen wichtiger werden, wie ich vorher gesagt habe. Vielleicht war die Sozialpolitik 2013 aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise besonders wichtig. Und dann aber 6 Jahre später, 2019, ist die Klimakrise ein sehr viel wichtigeres Thema für einen, sodass man dann aufgrund dieser unterschiedlichen Präferenzen oder Wichtigkeiten in der Präferenzen plötzlich dann auch eine andere Partei wählt, während in den 50er Jahren das sehr gesetzt gewesen ist. Da wählt man immer die gleiche Partei. Punkt.
Wie gehen Wählerinnen und Wähler mit konkurrierenden Beweggründen um? Also wenn ich sage, ich hätte gern Umweltschutz, aber ich möchte auch mein Unternehmertum so frei wie möglich ausleben.
Ich glaube, das muss man zuerst mal von den Wählerinnenperspektiven und weniger von der Parteienperspektive her sehen, weil zuerst mal in einer Demokratie sind ja die Wähler und Wählerinnen, die ihre Präferenzen ausdrücken und sozusagen die Parteien machen dann das Angebot dazu und werden dann versuchen, ein Angebot so zu machen, dass die Wählerinnen dann eine Möglichkeit haben, für sie auch zu wählen. Es ist nur so, dass es tatsächlich immer wieder mal dazu kommt, dass es zu Präferenzen, dass Präferenzen in einem innewohnen, die sich widersprechen, sozusagen Cross-Cutting Issues, dass ich sozusagen vielleicht auf einer Ebene sehr linksgerichtet bin und auf einer anderen Ebene sehr rechtsgerichtet bin. Und da kann es dann durchaus passieren, dass eigentlich zwei Parteien zur Auswahl stehen würden, wenn man das Thema auf der linken Ebene mehr am Herzen liegt, also wichtiger ist, dass ich dann vielleicht eher für eine linke Partei wähle, wenn mir aber das Thema, was auf der rechten Seite ist, mehr am Herzen liegt, dass ich sozusagen dann eher eine rechte Partei wähle. Aber ich bin natürlich immer in diesem Widerspruch drinnen, von wegen, ich weiß, dass nicht alle meine Präferenzen von einer Partei als solches gut aufgenommen werden kann, sondern ich muss, something has to give. Oh, I have to give something away. So.
Also wirklich ein Kompromiss von dem, was da ist.
Ein Kompromiss von dem, was da ist. Und der Kompromiss wird dann halt hauptsächlich dadurch hervorgehoben, dass man sagt, was ist mir jetzt wichtiger, links oder rechts? Ist es dieses Thema, ist es das andere Thema? Und je nachdem, welches Thema wichtiger ist, werde ich dann wahrscheinlich meine Parteiwahl so treffen, dass ich natürlich weiß, das andere kann dann natürlich nicht aufgegriffen werden.
Das ist auch das, was du vorhin erwähnt hast, mit die Präferenzen ändern sich in 5 Jahren. Ja. Also vielleicht will ich dann heute die Grünen und in 5 Jahren die SPÖ zum Beispiel.
Genau. Also das kann durchaus passieren, wenn dann zum Beispiel 2019 das Umweltthema, das Klimathema extrem wichtig gewesen ist, kann es sein, dass der Wähler, die Wählerin eher die Grüne Partei gewählt hat. Sollte jetzt vielleicht das Sozialthema wieder wichtiger werden aufgrund der Krise, die wir gerade jetzt haben, kann es ruhig sein, dass die Sozialpolitik, die Arbeitsmarktpolitik etc. Wieder wichtiger wird und dass man da eher der SPÖ dann zutraut, diese Themen, diese Präferenzen besser für einen umzusetzen. Und dann kann das Wahlverhalten als solches sich wieder verändern.
Wie viel Anteil an Kernwählerschaft gibt es noch?
Die gibt es. Also man darf das nicht unterschätzen, auch wenn wir durchaus sehen, dass es größere Volatilität in der Wählerinnenschaft gibt, ist es doch schon auch so noch, dass es sehr viele Kernwähler und Wählerinnen gibt. Also es gibt Personen, die einfach eine starke Parteienifikation haben, die immer diese Partei wählen werden, die Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich das sehr gut mit den Präferenzen auch zusammenstimmt. Also in dem Moment, wo ich eine Ideologie habe, die nicht mehr mit der Partei zusammen passt, dann wird die Kernwählerschicht als solche sich auflösen. Aber es passt ja sehr häufig zusammen, dass die Ideologie, die Präferenzen, die jemand hat, dann mit der Partei, mit der Kernpartei, die man immer gewählt hat, einfach übereinstimmen. Aber es ist durchaus ein Prozentsatz, der stark zwischen den 50er und heute abgenommen hat, aber ist immer noch da natürlich.
Traust du dich eine Zahl zu nennen?
Na, es ist nämlich sehr unterschiedlich von Partei zu Partei. Also
genau, das
gibt hier neuere Parteien, die sehr viel weniger Kernwähler und Wählerinnen haben, als es ältere Parteien oder Volksparteien, wie man sie so schön genannt hat, haben. Also insofern kann man das nicht über die Parteien drüber als solches benennen. Aber grundsätzlich ist die Kernwählerinnenschaft kleiner geworden.
Mhm. In diesem ganzen Zusammenhang sind auch immer Wahlumfragen ein spannendes Thema. Wie gehen Wählerinnen und Wähler mit Information um? Kommt die überhaupt an bei Ihnen? Und da zitiere ich den Peter Haig aus dem Politikmagazin. Rund ein Drittel der potenziellen Wähler und Wählerinnen sind wirklich schlecht informiert. Ein weiteres Drittel mäßig und das letzte Drittel gut bis sehr gut. Man erreicht also zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler kaum. Ein Drittel erreicht man leichter. Die gut Informierten sind aber wieder nicht so leicht zu beeinflussen. Natürlich darf man nicht den sogenannten Schneeballeffekt unterschätzen, aber im Grunde genommen sind Umfrageergebnisse ein Teil des Infotainments. Was sagst du zu diesem doch sehr zugespitzten Kommentar?
Ich denke erstens mal, dass er recht hat, dass es tatsächlich viele Wähler und Wählerinnen gibt, die nicht so gut über Politik informiert sind, die einfach auch nicht an Politik interessiert sind. Also das muss man den Leuten auch zugestehen. Es gibt die Möglichkeit, aber wenn sich jemand nicht dafür interessiert, dann ist es durchaus in einer freien, liberalen Demokratie auch zulässig zu sagen, es interessiert mich nicht. Also das muss man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Ich würde aber sagen, dass es hier schon noch Unterschiede im Zeitverlauf gibt, weil kurz vor einer Wahl beziehungsweise mit der gesamten Information, die in einem Wahlkampf zur Verfügung steht, hier sich sozusagen die Informiertheit der Wähler und Wählerinnen schon nochmal erhöhen wird. Man kommt ja teilweise gar nicht aus. Versuch mal im Wahlkampf durch irgendeinen TV-Kanal durchzuzeppen. Es gibt sicherlich irgendwo eine Reportage, es gibt sicherlich irgendwelche Diskussionen oder man geht in die Stadt, man findet dann irgendwelche Stände von Parteien, die gerade Wahlwerbung machen. Also insofern würde ich sagen, dass sich kurz vor einer Wahl wahrscheinlich die Informiertheit wie auch das Interesse durchaus erhöhen wird. Dass es dann relativ rasch nach der Wahl wieder abstürzt, das kann ich mir gut vorstellen. Aber im Wahlkampf selber als solches ist, glaube ich, die Informiertheit grundsätzlich schon höher. Außerdem, ganz wichtig auch, was auch angesprochen worden ist, kein Mensch von uns lebt in einem abgeschirmten Raum, vielleicht jetzt mit der ganzen Quarantäne durchaus mehr, als wie das vorher gewesen ist. Aber grundsätzlich haben wir ja soziale Kontakte, die uns mit Informationen versorgen und wo wir sozusagen über Opinion Leaders, also nicht direkt über die Medien, über Journalisten, über Politiker, aber sogenannte Opinion Leaders, Informationen über die Parteien, die Inhalte, die Wahlergebnisse etc. Hören. Umfragen sind aus verschiedenen Gründen wichtig. Einerseits natürlich für die Parteien, um zu wissen, wo sie stehen. Ich denke mal, dass der wichtigste Punkt für die Parteien ist immer, wie viele Wähler sind noch unentschieden. Um die geht's ja im Endeffekt, die man gerne anzapfen möchte. Also insofern sind Umfragen für Parteien wichtig. Für Medien ist es natürlich schon so, dass es ein wichtiger Kanal für Information ist. Also die Logik der Medien ist ganz eine andere als wie die Logik der Parteien. Und die Logik der Wissenschaft ist wiederum eine andere, weil für uns Umfragen extrem wichtig sind, um festzustellen, von wegen was beeinflusst was. Also die deskriptive Beschreibung als solches interessiert uns weniger, also wie viele Personen haben an welchem Tag welche Partei gewählt, sondern uns interessieren die Zusammenhänge. Wie ist es zu dieser Wahlentscheidung gekommen? Wie ist es zu bestimmten Präferenzen gekommen? Und wie beeinflusst das dann das Wahlverhalten per se? Also Umfragen über einen Kamm zu scheren, ist, glaube ich, zu einfach.
Wie unterscheidet man so große Ereignisse von natürlichen Beweggründen von Wählern? Also wenn wir zum Beispiel 2017 hernehmen, die Ibiza-Geschichte, woher weiß man von den verloren gegangenen FPÖ-Wählern, dass es deswegen passiert ist oder von Menschen, die einfach so oder so bei der nächsten Partei eine andere Wahl getroffen hätten?
Dafür braucht es dann Modelle. Also erstens braucht es gute Daten. Das ist mal das Um und Auf. Dann braucht es ein bisschen Glück, dass man die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt hat oder zur richtigen Zeit mit Umfragen im Feld gewesen ist. Um feststellen zu können, von wegen, hat denn sozusagen dieses Ereignis einen Einfluss gehabt. Also es ist wirklich eine Kombination von verschiedenen methodischen Vorgängen, aber zum Beispiel eines, um feststellen zu können, ob sich die Menschen in ihrem Wahlverhalten verändert haben, ist zum Beispiel, wäre idealerweise, wenn man Panel-Studien hat. Also wenn man die gleichen Personen 2017 zu ihrem Wahlverhalten gefragt hat und 2019 wiederum zu ihrem Wahlverhalten befragt hat, um einfach feststellen zu können, haben sie sozusagen seit 2017 ihr Wahlverhalten verändert, also eine andere Partei gewählt. Und dann, das ist erst der erste Schritt, und dann braucht man natürlich eine Menge an zusätzlichen Messungen, Fragen, die dann genau auf diese Ibiza-Geschichte abgreifen, aber auch auf viele andere Faktoren, die die Wahlentscheidung beeinflussen. Und die modelliere ich dann und stelle dann fest, von wegen, ob denn Ibiza einen Einfluss hatte, größerer oder kleinerer Art. Also es kommt jetzt relativ viel Statistik dann auch ins Spiel.
Also die Bewertung dieser einzelnen Faktoren.
Genau, also das, was ich vorher gesagt habe, von wegen, man schmeißt mal rein, so von wegen, was haben soziodemografische Variablen für einen Einfluss auf das Wahlverhalten? Das sind ganz klassische wie Alter, Geschlecht, Bildung, wo ich wohne etc. Da gibt es noch ein paar andere. Dann gibt es natürlich so etwas wie Präferenzen, also welche Präferenzen habe ich gehabt, dass mein Wahlverhalten beeinflusst? Und dann kontrolliere ich noch, ob sozusagen die politische Kultur, die durch solche Korruptionsskandale oder Skandale grundsätzlich vielleicht anders bewertet werden, ob dieser Einfluss auch noch gegeben ist auf mein Wahlverhalten.
Das Ganze ist gerade eine schöne Überleitung zu der European Value Study. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine europäische Wertestudie aus einem europäischen Forschungsnetzwerk erhoben, die Werte und Einstellungen zu Arbeit, Familie, Religion und Politik erhoben hat. Wo liegt denn Österreich im europäischen Vergleich? Was ist uns wichtig, wenn man uns einmal so einen Kamm schert?
Die Frage muss ich ehrlich gesagt sagen, könnte ich nicht beantworten. Was ist uns wichtig? Wir haben so viele unterschiedliche Dimensionen abgefragt, so von wegen, wo Österreicher und Österreicherinnen stehen. Ganz gleich, ob es jetzt im Arbeitsmarkt, im sozialen Bereich, im Umweltbereich, in den Ansichten der Demokratie als solches anbelangt. Und man sieht, was man vielleicht schon allgemein sagen kann, es gibt Dynamiken, also es verändert sich was. Es ist nicht so, dass Herr und Frau Österreich immer gleich bleiben, also da tut sich schon etwas. Umgekehrt, und das ist jetzt die zweite der zweite Punkt, es gibt nicht den Herr und die Frau Österreich. Es gibt sehr heterogene Österreicher und Österreicherinnen, und irgendwie dann zu versuchen, das auf einer nationalen Ebene festzubinden, der Österreicher, die Österreicherin ist so, wäre zu vereinfacht. Vielleicht würde man das gerne wollen, aber leider spielt es sich in der Realität nicht so ab.
Gut, dann muss ich ein paar Sachen zitieren. Was mich sehr überrascht hat, aber durchaus zu dem Zitat von Peter Hayek passt: Nur 20% der Menschen sind stark interessiert an Politik. 40% etwas, der Rest überhaupt nicht oder kaum. Das heißt, den ganzen Aufwand, den Parteien teilweise betreiben, der erreicht ja nicht einmal die Hälfte der Menschen von der Gesamtbevölkerung. Also
erreichen tun sie es vielleicht schon, Achtung. Also es ist nur, dass die Personen nicht interessiert sind. Ich zum Beispiel höre auch viele Dinge, die mich nicht interessieren, aber trotzdem höre ich sie. Also
stimmt.
Es kann mich erreichen. Die Frage, glaube ich, die das sehr viel wichtiger als wie das Interesse ist. Ich meine, natürlich ist es wichtig, weil wenn ich kein Interesse habe, kann ich natürlich dann auch teilweise mit meinen Nachrichten nicht durchkommen. Sondern wie viel bleibt hängen, wenn ich irgendetwas höre? Also wie ist mein Wissensstand diesbezüglich? Von den Informationen, die ich dann höre, welche Informationen hole ich her? Hat das etwas damit zu tun, wie stark ich interessiert bin? Und das, glaube ich, sind die interessanten Fragen, zu sagen, okay, wie kann mein Interesse sozusagen meine Informationsverarbeitung beeinflussen? Dass ich bestimmte Informationen abschotte oder dass ich nur bestimmte Informationen heraushole? Und das ist auch das, was eben vorher auch gesagt worden ist, von wegen, dass eben die sehr gut Interessierten oder sehr Hochinteressierten teilweise sehr schwierig zu beeinflussen sind, weil eben sie durchaus sehr viele Informationen, ein großes Bild sich herholen können, während das eben bei vielleicht weniger Interessierten anders der Fall sein kann.
Gibt es Ausreißer im europäischen Vergleich, dass man sagt, den Österreichern ist Familie besonders wichtig im Vergleich zu anderen Ländern?
Also wir haben uns leider noch nicht den Vergleich angeschaut, weil unsere Daten haben wir jetzt mal im Vergleich über die Zeit in Österreich angeschaut. Also seit 1990 hatten wir dann eben verschiedene Datenpunkte und haben uns angeschaut, welche Veränderungen können wir über Zeit sehen.
Was ist da zum Beispiel in den letzten 30 Jahren?
Zum Beispiel, was wir herausgefunden haben und was der Kollege Verwiebe mit seinem Team ist, dass Familie wieder etwas wichtiger geworden ist, vor allem für junge Menschen. Also durchaus etwas, was man immer wieder mal so in Zyklen sieht, so von wegen sehr eher konservativere Familienvorstellungen, die noch in einer Generation davor anders gewesen sind. Also hier sieht man durchaus solche Schwankungen. Oder was wir auch gesehen haben, dass zum Beispiel das Vertrauen in den Institutionen stärker geworden ist über die Zeit, über die letzten, sind dann ja 10 Jahre gewesen zwischen der letzten Welle und dieser Welle. Auch hier sieht man Unterschiede. Oder zum Beispiel, was uns auch relativ gut gefallen hat danach, weil eben die Expertenregierung das erste Mal in Österreich zum Zug gekommen ist, dass man eigentlich gegenüber Expertinnenregierungen gar nicht mal so abgelehnt gewesen ist. Das haben wir vorher gefragt und als es danach gekommen ist, haben wir uns gedacht, eigentlich wissen wir eh schon, dass eine Mehrheit der Österreicherinnen das unterstützen werden. Aber was jetzt sicher als nächster Schritt kommen wird, ist zu schauen von wegen, wo kann man Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern einordnen. Das ist etwas, was wir jetzt anfangen können, weil die Daten eben seit Anfang des Jahres zur Verfügung stehen.
Mhm. Eine Frage jetzt auf einen direkten Vergleich, der mit der österreichischen politischen Mentalität zu tun hat. Österreich wird vor allem im Vergleich mit der Schweiz immer als sehr passiv dargestellt. Weil unsere Geschäftsführerin ist zum Beispiel Schweizerin und die hat immer, ja, die Schweizer, die sind einfach anders und die Österreicher, die sind einfach so und die haben nicht diese Bereitschaft. Stimmt das wirklich? Ist es sowas kulturell Bedingtes oder gibt es dadurch Lernbereitschaft?
Also ich würde sagen, das hat etwas mit Institutionen zu tun, weniger mit der Kultur oder den kulturellen Ausprägungen. Ich meine, wenn man sich die Schweiz mit der direkten Demokratie anschaut, dann ist es ja automatisch so, dass man mehr in den politischen Prozess hineingezogen wird, als es zum Beispiel in Österreich der Fall ist. Ich meine, wir haben zwar Gemeinderatswahlen, wir haben Landtagswahlen, Nationalratswahlen, EP-Wahlen, Bundespräsidentschaftswahlen, dann können wir noch bei der Wirtschaftskammer, bei der Arbeiterkammer und all solches wählen. Aber trotzdem diese direkten Demokratieaspekte, wie sie eben in der Schweiz vorgesehen sind, wo es wirklich um Policies, also Politikfelder geht, das gibt's in Österreich ja nicht. Und dementsprechend würde ich sozusagen dieses Engagement eher in institutionellen Faktoren drinnen begründet sehen, dass wenn ich etwas nicht kann, kann ich mich ja nicht engagieren. Während wenn die Institutionen mir die Vorgaben und die Möglichkeiten geben und ich auch mit dem aufgewachsen bin, dass ich sozusagen zum Beispiel in bestimmten Kantonen über das Budget abstimmen kann, dann werde ich da natürlich ganz anders agieren als in einem Land, wo das eigentlich nicht vorgesehen ist.
Gibt es gewisse Zusammenhänge oder Beobachtungen zur Wahlforschung von der Wertestudie?
Was meinen Sie da genau?
Die European Value Study ist ja sehr interdisziplinär entstanden mit Theologen, Philosophen und so weiter. Und gibt es da gewisse Beobachtungen, dass man sagt, eine Korrelation mit einer Werteverschiebung, die gleichzeitig auch zu einer Verschiebung im politischen System geführt hat?
Ich meine, was wir schon, aber das ist wiederum sehr stark ideologisch geprägt. Also was wir schon sehen, ist, dass halt einfach bestimmte Politikfelder an Wichtigkeit gewonnen haben und diese Politikfelder dann jetzt eben auch an Wichtigkeit in der Wahlentscheidung. Klassisches Beispiel, früher ist ja in der Wahlentscheidung sehr stark alles auf dieser ökonomischen Links-Rechts-Ebene bezogen gewesen. Man kann das einfach übersetzen, obwohl es mir durchaus bewusst ist, dass es viel zu einfach übersetzt ist, ob man mehr oder weniger Staat haben will. Also ob man mehr Sozialleistungen und mehr Steuern oder weniger Sozialleistungen und weniger Steuern und dementsprechend auch weniger Staat haben möchte und dass man einfach auf dieser Ebene dann sozusagen die Werte aufgebaut hat und dann dementsprechend bestimmte Parteien gewählt hat. Mittlerweile gibt es ja auch noch so etwas, wie wir in der Politikwissenschaft es nennen, kulturelle Dimensionen. Sprich, dass weniger es wichtig ist, wie die ökonomischen Positionen sind, sondern wie sozusagen die Positionen auf der kulturellen Ebene sind, ob man jetzt liberal versus konservativ oder autoritär, nationalistisch versus grün, alternativ, liberal ist. Und da gibt es dann natürlich andere Wertvorstellungen, die herangezogen werden, wenn man zu einer Partei oder wenn man zu einer Wahl geht, um für eine bestimmte Partei als solches zu wählen. Also auf dieser Ebene, in diesem Ideologiefeld drinnen, gibt es natürlich neue Politikfelder, wo man sich auch neue Präferenzen herausgebildet hat.
Also es ist eh klar, sich das gegenseitig beeinflusst oder das einen Feld nachzieht. So wie zum Beispiel eben, wie man 2017 ist, Migration sehr stark zum Thema geworden. Das heißt, das müsste sich dann ja auch in den Werten widerspiegeln.
Wahrscheinlich wird das dann in den Werten weniger, sondern eher in den Präferenzen. Also von wegen, was ist, wie möchte man, dass Politik gestalten wird? Also möchte man strengere oder einfachere Einwanderungsregelungen haben? Möchte man ein sehr offenes Familienbild oder ein sehr konservatives Familienbild haben? Möchte man, da sind wir jetzt wieder auf der ökonomischen Ebene, möchte man zum Beispiel ein Steuermodell haben, was mehr diese ökonomischen Aspekte und weniger die nur die sozialen Aspekte mit einbezieht? Und daraus bilden sie, und das wird natürlich von Werten teilweise begünstigt, beeinflusst und darauf und weitergehend dann natürlich auch die Wahlentscheidungen einen Einfluss haben.
Ich würde jetzt gerne auf eine Metaebene gehen von der Wissenschaft. Wie können wissenschaftliche Erkenntnisse stärker zu einer Entscheidungsgrundlage werden für die Politik und sollen sie das?
Also sollen natürlich. Sonst würde ja Wissenschaft sozusagen in einem absoluten luftleeren Raum vor sich hin agieren und es sollen auf jeden Fall die verschiedenen Gefäße miteinander kommunizieren. Also die Frage des Sollens ist ganz klar, man muss sozusagen miteinander ins Gespräch kommen und es wäre wünschenswert, wenn sozusagen Wissenschaft als solches und die Erkenntnisse aus der Wissenschaft auch in politische Entscheidungen mit einbezogen werden. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass Wissenschaft auf unterschiedlichen Parametern arbeitet, als es Politik tut. Also unsere Erkenntnisse, nicht mein Feld, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut in der Covid-19-Krise, wie lange es braucht, einen Impfstoff zu entwickeln oder welche unterschiedlichen Daten herangezogen werden müssen, um sozusagen Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, dass etwas passiert, dann sieht man, dass teilweise Dinge nicht so schnell entschieden werden können oder auch Informationen nicht so schnell vorgelegt werden können, wie es teilweise Entscheidungen in der Politik braucht. Und ich glaube, das ist etwas, was die Krise, die Covid-19-Krise jetzt auch schön gezeigt hat, dass wissenschaftlicher Input wichtig ist und man sich eher darüber nachdenken sollte, von wegen, wie kann es passieren, dass wissenschaftlicher Input im Vorfeld bereits vorhanden ist und dementsprechend schneller eingeführt werden kann, aber dass im Endeffekt dann immer noch die Politik letztendlich darüber entscheiden muss. Aber wir befinden uns gerade in so einem Spannungsfeld drinnen, wo man gerne wissenschaftliche Erkenntnisse hat, wo aber davor nichts gemacht worden ist, aus verschiedenen Gründen, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Und dann hätte man gerne darauf eine Referenz genommen, eine Entscheidung genommen, aber man kann sich nicht auf etwas berufen, was es bisher noch nicht gibt.
Na, weil um dem vielleicht was entgegenzuhalten, die Politik muss ja immer Interessen abwägen. Die Essenz der Wissenschaft ist ja, dass man immer neue Erkenntnisse generiert und das, was heute aktuell ist, könnte in 3 Jahren schon wieder überholt sein. Aber ich stelle es mir schwierig vor, wenn ich sowieso schon 20 Interessensverbände habe, die an meiner Tür klopfen, dann habe ich auch noch 3 unterschiedliche wissenschaftliche Studien als Politiker darauf, eine Entscheidung zu basieren.
Das mag sein, aber ich würde die Wissenschaft jetzt nicht unter Interessen hineingeben, sondern die Wissenschaft versucht ja wirklich objektiv evidenzbasiert auf Daten zu arbeiten. Und dementsprechend hat sie sicherlich ein anderes Standing, als es zum Beispiel Interessensvertreter und Vertreterinnen haben, die natürlich ein bestimmtes Klientel mit ihren Präferenzen auch gut repräsentieren und in die Politik einbringen müssen. Und ich glaube, da besteht auch ein bisschen diese falsche Vorstellung von dem, was eigentlich Wissenschaft ist, weil wir brauchen in der Wissenschaft Daten, wir brauchen die Weiterentwicklung von Methoden, mit diesen Daten umgehen zu können, um dann Aussagen zu treffen. Und diese Weiterentwicklung, einerseits, dass wir mehr Daten haben, dass wir mehr Daten zusammenspielen können, dass wir auch uns methodisch weiterentwickeln als solches, bringt es dann auch, dass wir immer verbessertere Analysen und Studien vorbringen können. Und etwas ganz, ganz Wichtiges ist auch noch, in der Wissenschaft reden wir von Wahrscheinlichkeiten größtenteils, nicht von Sicherheiten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es hier auch eine ziemlich große Meinungsverschiedenheit oder ein geringes Verständnis zwischen Politik und Wissenschaft geht, wo Politik gerne Sicherheiten hat und Wissenschaft nur Wahrscheinlichkeiten liefern kann. Und dementsprechend muss natürlich im Politischen die Politik im Endeffekt die letzte Entscheidung treffen. Aber es ist besser, man trifft die letzte Entscheidung auf Evidenz und Daten als nur auf Schall und Rauch.
Flammenappell für die Wissenschaft. und wie können diese Erkenntnisse stärker Entscheidungsgrundlage werden? Weil die Politik weiß ja davon. Aber wo scheitert es an, das Ergebnis ist publiziert und dann verschwindet es in der Schublade? Also ganz praktisch, wie könnte man diesen Weg ein bisschen optimieren?
Ich glaube, sehr häufig müsste man wissenschaftliche Erkenntnisse in einfache Sprache übersetzen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, sondern die Wissenschaft oder die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen haben natürlich ihre Metasprache entwickelt, die innerhalb der Disziplin jeder versteht, aber wo eigentlich Personen untereinander so nicht sprechen. Und ich glaube, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in eine einfache, normale Sprache zu übersetzen, würde schon mal helfen. Und das andere ist natürlich, aber da passiert wirklich unglaublich viel, wahrscheinlich passiert zu viel, dass man dann gar nicht durchkommt, dass man das versucht auch einfach aufzubereiten und auch breit, zum Beispiel über Online-Medien, Blogs, über Medien, Policy-Papiere und so weiter, an die Politik als solches zurückzuspielen. Aber da könnte man sicherlich auch nochmal das ein bisschen kanalisieren, dass sozusagen die Politik auch nicht vor dem Problem steht, von dieser Fülle an Informationen, was picke ich mir raus, sondern hier könnte man vielleicht nochmal kanalisieren über verschiedene Institutionen, dass da zu bestimmten Disziplinen Informationen hineinkommt und das vielleicht auch schon vorkontrolliert worden ist, ob das dann etwas für die Politik wäre oder nein.
Zum Schluss will ich gerne wissen, was treibt dich an? Warum forschst du genau dort, wo du forschst?
Mich hat öffentliche Meinung immer schon interessiert, im Sinne von wegen, wie kann es sein, dass so, also ähnliche Menschen unterschiedliche Meinungen haben und dann unterschiedliches Verhalten, politisches Verhalten an den Tag legen. Und diese Faszination, den Menschen als politisches Wesen zu verstehen, hat mich eigentlich nie losgelassen. Und das Schöne ist, dass der Mensch als politisches Wesen mir eigentlich tagtäglich neues Futter gibt, ihn genauer zu untersuchen.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin, hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Hätte vieles gerne, aber wenn ich nur eines mir aussuchen kann, das wäre das Schöne, wenn man Bundeskanzlerin wäre, könnte man wahrscheinlich mehr machen. Aber eines, was glaube ich schon noch der Unterstützung, auch der gesetzlichen Unterstützung braucht, wäre ein Gesetz im Bereich der Frauenpolitik, im Bereich der Unterstützung von Frauen, sowohl im beruflichen als auch im familiären, um hier einfach ein bisschen mehr Gendergerechtigkeit zu erreichen.
Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf?
Denken hilft.
Kommt sicher gut an bei vielen. Und die dritte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Kaffee gehen. Mit wem und warum?
Das ist die schwierigste Frage, weil es nämlich sehr viele Menschen gibt, mit denen ich gerne auf einen Kaffee gehen wollen würde. Einerseits Personen in der Vergangenheit, um einfach auch besser zu verstehen, warum bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit passiert sind. Und gleichzeitig Personen aus der Vergangenheit, um einfach mich mit ihnen auch persönlich austauschen zu können, um zu verstehen, was ist die Motivation, die Ideologie, was bestimmte Menschen antreibt. Und es würden wahrscheinlich sehr viele Politiker, und man muss hier sagen, Politiker im männlichen Wort sein, die ich da gerne treffen würde, sowohl aus der Vergangenheit als auch die Gegenwart.
Ein Name konkret?
Ich glaube, ich würde gerne mich mit mehreren treffen. Also ich glaube, ich würde mich da jetzt gar nicht mehr so festlegen, sonst passiert es tatsächlich noch und dann kann ich jemand anderen nicht mehr treffen.
Stimmt, das ist ja gleich in einer Schublade.
Genau.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.